Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Frankenstein, Dracula oder Adolf Hitler. Wenn es darum ging, das Dunkle und Böse auf die Kinoleinwand zu bringen, dann war er in den vergangenen Jahrzehnten oft zur Stelle. Der Schauspieler Udo Kier.
Die Leute sagen zu mir, kommen manchmal Frauen auf mich zu und sagen, you're so evil. Aber die sagen das wie ein Orgasmus und das ist doch wunderbar, wenn es den Leuten gefällt. Das Gute interessiert doch niemand.
Udo Kier, der Spezialist fürs Böse. Der Schauspieler mit dem stechenden Blick, der als einer von wenigen deutschen Schauspielern auch in Hollywood Karriere gemacht hat. Udo Kier ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wir erinnern gleich an ihn. Außerdem hören wir den französisch-algerischen Schriftsteller Boualem Sansal, der zum ersten Mal öffentlich über seine Haft in Algerien berichtet hat. Gleich 6-mal hat Udo Kier Adolf Hitler gespielt, außerdem auch allerhand andere Schurken und Bösewichte. Er hat mit vielen großen Namen der Filmwelt gearbeitet, darunter Regisseure wie Rainer Werner Fassbinder, Christoph Schlingensief oder Lars von Trier. In weit über 200 Film- und Fernsehproduktionen war der in Köln geborene Schauspieler zu sehen, wobei er selbst diese beeindruckende Zahl charmant runtergespielt hat.
200 Filme hört sich immer so an. Davon sind 100 schlecht, 50 sind okay und 50 sind gut.
Udo Kier vor einigen Jahren im Interview mit Deutschlandfunk Kultur. 50 gute Filme, das also ist seine eigene Bilanz. Und für welche davon wir Udo Kier in Erinnerung behalten sollten, das habe ich vorhin unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus gefragt.
Also um mal gleich mit seinen besten Filmen anzufangen, das war ja Rainer Werner Fassbinder, der sozusagen den Kier-Effekt 1977 zum ersten Mal auf die Leinwand gebracht hat. Davor hatte er schon gespielt, aber bei Fassbinder, da spielt er eben in Bollwieser einen Friseur, der eine Kundin gespielt von Elisabeth Trissenar verführt. Und das ist ein ganz diabolischer Auftritt, ein zart brutaler Auftritt. Und Udo Kier hatte ja wirklich im Leben so sanfte Augen, aber diese Augen mit dem außerirdischen Grün-Blau, die konnten ihm auf der Leinwand wirklich stechend und grausam blicken. Die konnten ja die Leinwand sozusagen durchbohren. Und Fassbinder, der hat eben, genauso wie auch Gus van Sant oder andere große Regisseure, die haben das Besondere erkannt, eben einen Schauspieler, der eins mit sich ist und eben doch so einen irritierenden Millimeter neben sich steht eben. Und ja, zum Beispiel, man denke an das Baby, das in Lars von Triers Serie Hospital der Geister mit einem Udo Kier-Kopf zur Welt kommt. Oder auch der exzentrische Wedding-Planner in von Triers Science-Fiction Melancholia, um mal von seinen besten Filmen zu sprechen.
Ich habe vorhin gesagt, dass er oft Bösewichte gespielt hat, aber er konnte auch ganz anders. Er hat zum Beispiel auch Musikvideos mit Madonna gedreht. Er war mit ihr für ein Fotoshooting in einem New Yorker Sexclub. Also auch diese Seite gab es an ihm.
Ja, das Tolle an Udo Kier war ja, es gab für ihn keinen Trash. Er hat sozusagen alles, den größten Schrott und die große Filmkunst sozusagen auf Udo Kier-Niveau gebracht. Also er hat zum Beispiel in dem Horrorfilm Hexen bis aufs Blut gequält gespielt. Ich liebe diesen Titel. Oder bei Andy Warhols Dracula hat er literweise Blut gekotzt. Oder auch in dem Erotikschocker Die Geschichte der O, da hat er nackte Frauen versklavt. Und in dem schrecklichen Blockbuster Armageddon, da hat er einen NASA-Psychologen gespielt, immer gleich würdevoll. Und eben Schlingensief, ja, da hat er eben auch Adolf Hitler als schwitzenden Junkie gespielt. Und diese unhintergehbare Würde des Selbstdarstellers Udo Kier, diese Pop-Aura, die hat eben auch Madonna erkannt. Du hast es schon gesagt, eben mit ihr hat er ja für ihr Erotikbuch muskulöse Männer zugeritten. Und dabei ist er trotzdem immer der kölsche Jung geblieben.
Ja, der kölsche Jung, danach wollte ich dich auch fragen, diese unglaubliche Karriere, die er gemacht hat, die war ihm ja nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Er ist in Köln im Jahr 1944 geboren in einer Bombennacht, ist dann im Nachkriegsdeutschland in Armut aufgewachsen. Wie hat er es von da geschafft bis nach Hollywood?
Ich glaube, dass ihm das alles eine große Souveränität gegeben hat. Und man sagt ja immer das Wort bodenständig, aber ich glaube, das gab es bei ihm wirklich. Also ich glaube, er ist ja vaterlos aufgewachsen, es gab kein warmes Wasser. Das hat er nie sentimentalisiert, aber er hat das eben auch alles nicht vergessen. Und diese schwierige Jugend, die hat er auch mit Fassbinder geteilt. Die haben sich ja, glaube ich, als 15-Jährige in einer Bahnhofskneipe kennengelernt. Und daher resultierte auch ihre Freundschaft und spätere Zusammenarbeit.
Vielleicht sprechen wir noch über seine letzten Rollen. Er stand ja bis zuletzt vor der Kamera. Welche Filme der vergangenen Jahre, würdest du sagen, sind unbedingt erwähnenswert?
Ja, ich habe mir das jetzt auch nochmal vor Augen geführt. Interessanterweise hat ja Udo Kier zuletzt auch Rollen gespielt, mit denen er sozusagen wie so eine graue Eminenz, wie so ein Schirmherr über den Film geschwebt hat. Also in Nicolette Krebitz' Liebesfilm A, E, I, O, U, das Alphabet der Liebe zum Beispiel, da spielte er so einen Hausbesitzer und väterlichen Freund der Heldin, gespielt von Sophie Reuss, und schwebte wirklich auch über dem Film. Und aktuell ist er ja in dem brasilianischen Oscar-Kandidaten A Secret Agent von Kleber Mendoza Filho zu sehen. Da hat er einen wirklich eindrücklichen Kurzauftritt als jüdischer Schneider. Und das ist ein Film über die brasilianische Diktatur. Und Odo Kir spielt hier sozusagen ein höchst lebendiges Mahnmal, stellvertretend eigentlich für alle Opfer des Totalitarismus. Er war ja auch auf ganz beiläufige und bescheidene Weise ein sehr politischer Mensch.
Du hast Odo Kir auch mal persönlich getroffen in Palm Springs bei Los Angeles, wo er seit den 90er Jahren zu Hause war. Was war das für eine Begegnung? Wie hat er dort gelebt?
Also man kann ja sagen, dass Odo Kir aus seinen Rollen so eine Art exzentrisches Gesamtkunstwerk gebaut hat. Und ein solches Gesamtkunstwerk war eigentlich auch sein Leben in Palm Springs. Da lebt er mit seinem Ehemann, dem Künstler Delbert McBride, in einer zum Wohnhaus umgebauten Bauhausbibliothek. Und die war vollgestopft, muss man echt sagen, vollgehängt, ganz eng mit Kunst und auch vollgestopft mit Designmöbeln. Also da hingen Warhol, Polke, Lichtenstein, David Hockney.
Wow.
Und wir sind dann auch, ja, das war irgendwie eine beeindruckende Sammlung. Und das Schönste war, glaube ich, für ihn, mit dem Auto durch Palm Springs zu fahren und bei Oldtimer-Händlern rauszuspringen oder durch Trödelläden zu ziehen. Also ich kann jetzt nicht so gut Kölsch nachmachen, aber hat er immer gesagt, nur mal kurz gucken, ja? Und ist dann rausgesprungen. Und er hat mehrmals gesagt, sein Traum sei eigentlich als Designerstuhl von Arne Jacobsen wiedergeboren zu werden, weil man da so schön eingeölt wird. Und ich wünsche ihm von Herzen, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung geht.
Filmkritikerin Katja Nicodemus zum Tod von Odo Kir. Der Schauspieler ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Ein Jahr lang fast ohne Bücher. Für einen Schriftsteller wie Boualem Sansal dürfte allein das schon eine harte Strafe gewesen sein. Ein Jahr lang saß der französisch-algerische Autor in Algerien im Gefängnis. Zugang zu französischsprachigen Büchern hatte er in dieser Zeit kaum. Gegen Sansals Verurteilung hatte es international viel Protest gegeben. Zuletzt hatte sich Bundespräsident Steinmeier eingeschaltet. Daraufhin wurde Sansal tatsächlich begnadigt und aus dem Gefängnis entlassen. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich hat Sansal jetzt zum ersten Mal öffentlich über seine Haftbedingungen gesprochen. Was die Haft mit ihm gemacht hat, ob er darüber schreiben wird und wie er heute auf Algerien schaut, das berichtet Christiane Kess.
In einem dunklen Sakko sitzt Boualem Sansal im Fernsehstudio des Senders France 2. Die einst langen grauen Haare sind einem Kurzhaarschnitt gewichen. Gesundheitlich gehe es ihm gut, sagt Sansal, der an Krebs leidet. Nach seiner Überstellung nach Berlin wurde er in einem Militärkrankenhaus behandelt. Der 81-Jährige wirkt ruhig, als er die Bedingungen seiner Haft in einem algerischen Gefängnis schildert. Ich hatte erst keinen Kontakt zu den anderen Insassen. Ich hatte nicht einmal einen Anwalt. Ich war abgeschnitten von der Welt. Das Leben im Gefängnis ist hart. Die Zeit wird lang. Man wird müde, erschöpft, es fühlt sich an wie Sterben. Nach 2-3 Monaten hat man an Muskelmasse verloren und die Hälfte seines Vokabulars. Ich hatte Mühe zu sprechen und musste nach jedem Wort suchen. Seine Haftbedingungen hätten sich mit der Zeit verbessert, erzählt Sansal. Lesen konnte er wenig. In der Gefängnisbücherei gab es vor allem religiöse Bücher auf Arabisch. Und selbst zu schreiben, das fiel ihm zu schwer. Psychisch war das für mich nicht möglich. Was hätte ich schreiben sollen? Über meinen Alltag? Ich habe aber an das Buch gedacht, das ich später schreiben werde, falls ich aus dem Gefängnis komme. Wie werde ich das erzählen? Wird es ein politisches Buch oder das eines Gefangenen? Darüber habe ich nachgedacht. Sansal bestätigt, dass seine Festnahme am 16. November 2024 am Flughafen der algerischen Hauptstadt Algier für ihn völlig überraschend kam. Sie fiel in eine Zeit, in der das französisch-algerische Verhältnis noch angespannter war als zuvor. Präsident Macron hatte das algerische Regime verärgert, weil er die Verantwortung für die Westsahara Marokko zusprach und damit Marokkos Gebietsansprüche anerkannte. Algerien dagegen unterstützt die Unabhängigkeitsbewegung der Westsahara, die Polisario-Front. Auch Boualem Sansal äußerte sich zu der in Algerien äußerst heiklen Frage. Im Oktober letzten Jahres sagte er in einem Interview mit dem extrem rechten französischen Magazin Frontières, Algerien habe unter der französischen Kolonisation Gebiete geerbt, die zuvor zu Marokko gehörten. Im März verurteilte ein algerisches Gericht Sansal zu 5 Jahren Haft. Ihm wurde vorgeworfen, er habe Algeriens territoriale Integrität verletzt. Auf die Frage, ob er nun seine Worte wägt, antwortet Sansal. Ja, auf gewisse Weise spreche ich jetzt nicht mehr so natürlich. Ich bin ja eher überschwänglich. Jetzt kontrolliere ich jedes Wort. Aus Sorge um andere politische Gefangene in Algerien, aus Sorge um seine Familie und um die diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und Algerien. Sansal plädiert für eine Versöhnung zwischen den beiden Ländern, aber er erweckt nicht den Anschein, als ließe er sich einschüchtern. Noch am Vortag seiner Ausreise, so erzählt er, sei er von einem ihm unbekannten algerischen Offiziellen gefragt worden, ob er seine Kritik an Algerien fortsetzen würde, wenn er freikäme. Ich habe gesagt, dass ich niemals Algerien kritisiert habe, sondern das Regime, eine Diktatur. Der Offizielle fragte, warum? Das Regime ist stark. Sie rühren an der Religion, die super heilig ist, und an der Frage der Westsahara. Sind Ihnen die roten Linien bewusst? Ich habe gesagt, wer überschreitet hier denn die roten Linien? Ich kenne nur rote Linien, die die Verfassung definiert, und diese garantiert die Meinungsfreiheit. Während Sansal in Haft war, wurde ihm in den Debatten in Frankreich auch eine Nähe zu den extremen Rechten vorgeworfen. Ein Vorwurf, den Sansal nicht nachvollziehen kann. Es stimmt, dass ich überall Freunde habe, in allen gesellschaftlichen Schichten. Ich habe Freunde beim Rassemblement National und in allen Parteien. Ich wähle meine Freunde nicht nach ihrer politischen Zugehörigkeit. Wenn ich jemanden treffe, dann verbringen wir einen netten Moment. Wir diskutieren, tauschen Ideen aus, essen was zusammen, trinken einen Kaffee. Ich bin nirgendwo Mitglied und kandidiere für nichts. Ich möchte reden, mit wem ich will. Boualem Sansal würde gern bald nach Algerien zurückkehren. Es ist unklar, ob dies möglich ist. Sicher ist für den Schriftsteller allerdings, dass er wieder schreiben wird. Er könne nicht leben, ohne zu schreiben. Das sei seine Art zu leben.
Der freigelassene Schriftsteller Boualem Sansal spricht erstmals über seine Haft in Algerien. Christiane Kess hat berichtet. Fotos von jungen Menschen, die tieftraurig und irgendwie verloren in die Kamera schauen, manchmal sogar mit verweinten Gesichtern und verlaufener Schminke. Solche Fotos sind im Netz allgegenwärtig. Auf Plattformen wie Instagram oder TikTok werden Tränen und Traurigkeit schon lange nicht mehr versteckt, sondern offen gezeigt und manchmal auch ganz bewusst als Trend inszeniert. Neu ist das alles aber nicht. In der Kunst gab es schon vor weit über 100 Jahren ganz Ähnliches. Schon im 19. Jahrhundert haben viele Künstlerinnen und Künstler ihr Innenleben in Bildern festgehalten. Bekanntes Beispiel: der Schrei von Edvard Munch. Das Art Museum in Remagen widmet dieser Kunst jetzt eine ganze Ausstellung. Seelenlandschaften heißt sie, laut Untertitel mit Werken von James Ensor, Claude Monet und Léon Spilliard. Anja Reinhardt hat sich das angeschaut.
Der Belgier James Ensor kann getrost nicht nur als Maskenmaler, sondern als Maler von Seelenlandschaften bezeichnet werden. Im Artmuseum verdeutlichen das 4 Bilder aus seinem Werk, darunter die maskierten Skelette. 5 Figuren mit Totenschädeln, tadellos angezogen, mit Hut und Anzugjacke. Schlangenartig winden sich die Zungen aus ihren Mündern, viel Weiß verleiht den übrigen Farben ein grelles Leuchten. 40 Jahre später entsteht das Ölbild Dämon, das keinen Zweifel daran lässt, dass die wuselnden, nackten Menschen darauf dem Strudel des Lebens ausgeliefert sind.
Das Verzweifeln an der Welt ist, glaube ich, etwas, was wir heute vielleicht auch parallel sehen, wo wir heute vielleicht auch diese Zersplitterung der Welt wahrnehmen und auf der anderen Seite eben eine Übertechnisierung auch und eine Fortschrittlichkeit, die uns letztlich wieder auf unseren eigenen Körper zurückwirft.
Erklärt Julia Wallner, die Direktorin des Artmuseums. James Ensor, der 2024 anlässlich des 75. Todestages mit mehreren großen Ausstellungen in Belgien gewürdigt wurde, findet auf die Beschleunigung der Moderne und die Fragmentierung des Lebens meist absurde und groteske Antworten. Sein Landsmann Léon Spilliard, der wie Ensor in Ostende lebte und arbeitete, ist in seinem künstlerischen Ausdruck entschieden düsterer. nicht nur, weil bei ihm Schwarz und Weiß dominieren.
Das Überraschende an Spielberg ist wirklich diese Seelentiefe, die da ist. Es ist natürlich auch seine abgrundtiefe Traurigkeit. Also wir kennen das aus den Werken der 100 Wände. Edvard Munch zum Beispiel im Norden ist ja auch ein Künstler, der in den letzten Jahren sehr viel gefeiert wird.
Kommt man zum dritten titelgebenden Künstler, Claude Monet, dann ist in den hier gezeigten Gemälden, vor allem in dem sehr spät entstandenen Ölbild Häuser im Schnee in Norwegen, doch zumindest eine große Melancholie und Einsamkeit festzustellen. Zwei Monets, vier Ensors und zwei Spilliards sind in der Schau zu sehen. Der Untertitel, der die drei Maler auflistet, ist also leicht irreführend. Denn insgesamt bietet die Schau aus knapp 60 Werken ein breites Spektrum von Gustave Moreau und Camille Pissarro bis zu den Wilden, den Fauvisten wie Maurice de Flaming. Seelenlandschaften ist allerdings ein sowohl griffiger als treffender Titel für den künstlerischen Zeitgeist, der Sigmund Freuds Psychoanalyse vorweg oder aufnahm.
Wodurch eine Art Besinnung auch auf das eigene Ich und eine naturwissenschaftlich-psychologisch-philosophische Erforschung, dass ich da nochmal eine andere Innenschau auch betrieben wurde.
Direktorin Julia Wallner und ihr Kuratorinnen-Team haben die Werke dabei etwa jeweils zur Hälfte aus der in der Obhut des Museums befindlichen Sammlung Rau und der Antwerpener Sammlung der Phoebus Foundation ausgesucht. In der Gegenüberstellung der Werke werden auch französisch-belgische Künstlernetzwerke sichtbar, zu denen es durchaus noch Forschungsbedarf gibt.
Belgien ist natürlich als das wesentlich kleinere Land und Brüssel als die jüngere Stadt, steht da natürlich manchmal auch im Schatten von Paris und gerade in so einem Nukleus, der eben gerade in dieser Zeit um die Jahrhundertwende so lebendig, so flirrend, auch so international war. Das ist ja etwas, was die belgische Kunstszene und auch insbesondere die Brüsseler Kunstszene bis heute absolut auszeichnet. Und da glaube ich tatsächlich, da ist noch nicht viel geforscht worden dazu.
Das gibt dem Betrachter andererseits die Freiheit, die Entdeckungsreise zu Parallelen in den Bildern oder zu Motiven selbst zu machen. Theo van Risselbergs Antwort auf Paul Signac zum Beispiel. Auf Signacs pointillistisch gemaltes blau glitzerndes Meer mit ockerfarbenem Land reagiert Risselberge mit einer Ansicht des Flusses Schelde. Nur, dass das Wasser hier orangegelb leuchtet und die Uferzeile blau. Interessant ist auch die Gegenüberstellung von Monet mit dem nur 9 Jahre jüngeren belgischen Maler Emile Claus.
Wir erkennen vieles wieder, was wir so aus dem Werk von Monet oder von den Impressionisten kennen, aber er führt es aus meiner Sicht eben nochmal einen Schritt weiter, indem sich die Farbe eben noch mehr verselbstständigt und noch mehr auch als optisch-psychologisches Phänomen aufgefächert wird. Die Farben sind so immer so ein bisschen übersteuert.
Nicht nur das Kapitel des Impressionismus oder Symbolismus wird hier sehr überzeugend auch als belgisches aufgeblättert, sondern auch das der Skulptur mit dem ebenfalls eher unbekannten Georg Minne und seinen Schmerzensfiguren. Seelenlandschaften, die direkt in die Gegenwart verweisen.
Kunst also, die uns auch über 100 Jahre später noch was zu sagen hat, gesehen von Anja Reinhardt im Artmuseum in Remagen. Kaum eine Kunstform reagiert so schnell und so konkret auf aktuelle politische Ereignisse wie das Theater. Wer in diesen Tagen die Programme der deutschen Theater durchforstet, findet zum Beispiel Stücke über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine oder den Terrorprozess von Paris oder, und darum geht's jetzt, ein Stück über Fake News und Verschwörungserzählungen. Entrückt heißt dieses Stück über ein junges Paar, das sich während der Corona-Pandemie immer mehr radikalisiert. Geschrieben hat es die britische Autorin Lucy Kirkwood, die auch selbst als Figur im Stück auftaucht. Christian Gampert war am Wochenende bei der Premiere am Staatstheater in Wiesbaden und hat den Figuren beim Verschwörungserzählen zugehört.
Ich sag nicht, oh, die Mondlandung hat nicht stattgefunden oder sowas.
Ja, klar.
Oder 9/11 war eine Verschwörung, nicht sowas.
Nein, klar. Das nicht. Obwohl es das ja irgendwie war.
Irgendwie stimmt fast alles. Noah und Celeste gehören im weitesten Sinn der Londoner Alternativszene an und haben sich über eine Dating-App verabredet. Scheu sitzen die Schauspieler Lennart Breining und Laura Talenti auf der leeren Bühne und erzählen sich seltsame Geschichten. So war Noah angeblich mit Prince Harry auf dem Eton College. Celeste erzählt über Chemtrails, Flugzeugabgase, die in ihrer Wahrnehmung die Erde vergiften. So fängt es an und es steigert sich in eine Paranoia gegenüber der ganzen Welt, die in den Händen von klimaschädlichen Ölfirmen, Digitalunternehmen und korrupten Politikern ist. Noah und Celeste ziehen zusammen, bekommen ein Kind, sind im Netz sehr aktiv und leben zunehmend isoliert in einer Behausung aus Pappkartons, die Noah ab und zu im Wutrausch zusammenschlägt. Das ist die eine Ebene. Die andere ist die Figur der Lucy Kirkwood, die die natürlich fiktive Geschichte des Pärchens angeblich nachverfolgt und in der Wiesbadener Aufführung sogar als doppeltes Recherchelottchen auftritt in Gestalt der Schauspielerinnen Maria und Clara Wördemann. Auch deren investigative Ergebnisse sind allerdings so, dass man nicht weiß, was man da glauben soll. Wurden Noah und Celeste Quilter abgehört von Geheimdiensten und einem bösen Nachbarn? Wurden sie ermordet oder haben sie Suizid begangen? Gingen sie uns voraus in einen Zustand der Entrückung? Das Verwirrspiel um die Autorinnenfigur ist aber letztlich nur eine nette Beigabe zu der an die Nieren gehenden Pathologie des Pärchens, das immer neue Theorien zur Bedrohung der Welt entwickelt und ins Netz hinausbläst.
Jo, Leute, ich bin's wieder, Noah Quilter. Ey Leute, so krass, ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen.
Der Regisseur Jan Bosse, sonst ja gern der Komik zugewandt, beschränkt sich sehr lange auf ein paar witzige Einschübe der beiden Kirkwood-Girlies, die manisch Daten an einer Schultafel notieren und lässt das Pärchen immer weiter in seine neurotische Verblendung hineingleiten. Klimawandel, KI, Kameraüberwachung im öffentlichen Raum, allfällige Kriege und schließlich die Corona-Pandemie verdichten sich nun für das Paar zu einem apokalyptischen Szenario, das bei ihnen Weltenretter-Fantasien in Gang setzt. Noah arbeitet an einem Drehbuch mit dem Titel State of Awake, Wachzustand, und hat auf seiner Website tausende von Followern. Celeste ist Krankenschwester und verzweifelt an der Corona-Pandemie, während Boris Johnson trotz Verbots in Downing Street Partys feiert. Beunruhigend für den Zuschauer ist, dass viele der von Noah und Celeste wahrgenommenen Zustände absolut kritikwürdig sind. Die zunehmende Paranoia des Paars aber führt dazu, dass am Ende jedes einzelne Lebensmittel desinfiziert werden muss.
Im Kern läuft es darauf hinaus, dass dieser Ort zu schlimm infiziert worden ist und deshalb stößt er uns ab.
Das ist von Lucy Kirkwood trickreich geschrieben. Gerade weil Noah und Celeste Quilter zunächst so normal sind, ist das Pärchen für den Zuschauer auch bedrohlich. Lennart Preining spielt den immer bösartiger werdenden Netzaktivisten. Laura Talenti ist eigentlich ganz sanft und korrigiert ihren Partner. Bill Gates umzubringen sei doch keine Lösung. Zur Geistigen kommt aber nun auch noch die materielle Verwahrlosung, die im fanalhaften Suizid endet. Jan Bosse steckt das bis dahin subtil gespielte Paranoia-Paar am Ende in putzige Froschkostüme, wie sie bei Anti-Trump-Demonstrationen zu sehen sind. Die beiden Kirkwood-Darstellerinnen aber streiten darüber, ob Noah und Celeste psychisch krank waren oder doch vom Staat ermordet wurden. Manches spricht für die Mordthese, das Staatstheater Wiesbaden widerspricht dem in einer Erklärung. Das ist dann der endgültige Verwirrklamauk. Das schräge Paar aber hat theatralisch durchaus eine Botschaft. Verschwörungstheoretiker sind mitten unter uns.
Christian Gampert über das Stück Entrückt am Staatstheater in Wiesbaden. Der jamaikanische Reggae-Vordenker Jimmy Cliff ist tot. An ihn erinnert Adalbert Sinjawski in den Kulturmeldungen.
Cliff zählt zu den Pionieren der Reggae-Musik, hat diesem Sound einem weltweiten Publikum nähergebracht und gilt als Förderer von Bob Marley. Seinen ersten Hit Hurricane Hattie hatte er in den frühen 60er Jahren. Später folgten weltbekannte Songs wie You Can Get It If You Really Want. Der deutsche Reggae-Musiker Patrice hat mit Jimmy Cliff zusammengearbeitet und sagte in diesem Programm:
Ein sehr, sehr herzlicher Mensch, enorm positiv. Es war auf jeden Fall jemand, der Sachen bewegt und gemacht hat. Er war auch spirituell, hatte Prinzipien und natürlich hochtalentiert und sehr weltoffen.
Sagte Patrice. Cliff wurde 81 Jahre alt. Die Ausladung der israelischen Soziologin und Kritikerin der Netanyahu-Regierung Eva Illouz durch die Erasmus-Universität in Rotterdam hatte Wellen geschlagen. Illouz sollte dort einen Vortrag halten, doch die Uni zog die Einladung zurück mit der Begründung, dass Illouz bis 2022 an der Hebräischen Universität in Jerusalem gelehrt habe, die man wegen des Gaza-Kriegs boykottiere. Nun hat sich die Rotterdamer Rektorin bei Eva Illouz in einem öffentlichen Brief entschuldigt und spricht von einem Fehler. Man werde die Angelegenheit weiter untersuchen. In der Debatte um mögliche Verquickung geschäftlicher und politischer Aktivitäten durch Wolfram Weimer bei der Weimar Media Group hat Bundeskanzler Friedrich Merz dem Kulturstaatsminister den Rücken gestärkt. Er sagte in der ARD:
Wolfram Weimer ist kein Geschäftsführer mehr, hat jetzt auch seine Anteile an der Firma komplett abgegeben, was er nicht hätte tun müssen. Das sehen die Verhaltensregeln für Mitglieder der Bundesregierung nicht vor. Er hat es trotzdem gemacht und damit gehe ich davon aus, dass alle Vorwürfe ausgeräumt sind,
sagte Merz. Die AfD wiederum stellte einen Strafantrag gegen Weimar.
Adalbert Sinjavski, danke. Und das war Kultur heute mit Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.